Zeit in der Philosophie, genauer gesagt in der abendländischen Philosophie, die außereuropäischen Zeitvorstellungen kommen ja nächste Woche, das Rennen zwischen Achilles und der Schildkröte. Damit es nicht ganz so ungerecht ist, hat sie einen kleinen Vorsprung bekommen und sie hätte gewinnen müssen. Es hatte zwar den Anschein, als ob Achilles sie dann schnell eingeholt hat und am Schluss gewonnen hat, aber logisch gedacht hätte ja sie gewinnen müssen. Denn immer wenn Achilles dort angekommen ist, wo sie war, dann hätte sie ja schon ein Stück weiter sein müssen. Das ist doch mal eine Philosophie, wie sie im Buche steht. Der eigenen Logik mehr vertrauen als dem äußeren Anschein. Aus der eigenen Logik, wenn sie dem äußeren Anschein widerspricht, folgern, dass dann der äußere Anschein falsch sein muss. Es sieht so aus, als hätte Achilles gewonnen, aber nach meiner Logik hätte die Schildkröte gewinnen müssen, also ist das alles Geschwindigkeit, Bewegung, Zeit, offensichtlich ein falscher Schein. Das war für die nicht irgendwie ein lustiges Gedankenspiel, davon waren sie wirklich überzeugt. Zeit und Bewegung sind eine Sinnestäuschung, eine Illusion. In der Bildmitte die beiden allergrößten Heroen der griechischen Philosophie. Links mit Bart Platon, rechts neben ihm Aristoteles im blauen Gewand. Aristoteles, der Jüngere, war Schüler von Platon und von Aristoteles stammt die ziemlich radikale und jedenfalls bahnbrechende Behauptung oder Erkenntnis: Zeit ist gezählte Bewegungen und sonst nichts. Und deshalb ist er für mich der maßgebliche Ahnherr unseres heutigen naturwissenschaftlich geprägten Zeitverständnisses. Viele andere sehen dagegen Platon in dieser Rolle. Für Platon war die äußere Welt so etwas wie ein matter Abklatsch der Idealen, der göttlichen Welt, der sogenannten Ideen. Und in der Betrachtung der äußeren Welt könnte der menschliche Geist eine gewisse Ahnung erlangen von diesen göttlichen Ideen. Zum Beispiel, wenn man Geometrie betreibt, Mathematik, dann könne man in der äußeren Welt eine Ahnung erhaschen von den göttlichen Ideen dahinter. So ist Platon für viele der Ahnherr des naturwissenschaftlichen Weltbilds. Aber vielleicht geht der Kampf auch unentschieden aus, wer denn nun der maßgebliche Ahnherr unseres naturwissenschaftlich geprägten Weltbildes ist. Platon wirft sich auf die idealen Formen und mag Geometrie. Aristoteles zählt lieber Bewegungen, mag Zahlen, treibt also Arithmetik. Ein verdientes Unentschieden, könnte man auch sagen. Generell lässt sich sagen, dass die alten Griechen und auch die Römer ein zyklisches Weltbild hatten. Wenige Ausnahmen wie Heraklit mit seinem Alles fließt bestätigen nur die Regel. Das ist auch auf der ganzen Welt in allen Kulturen das am öftesten vorkommende Zeitverständnis gewesen? Fragezeichen. Für uns ist das schon sehr fremd. Wir können das nicht mehr wirklich nachvollziehen. Wollen wir auch nicht. Unser Ding ist dagegen der Fortschritt, der das Alte nur insoweit betrachtet, als es überwunden, verbessert, in Zukunft optimiert werden kann. Kommen wir zum frühen Christentum. Der nervigste, aber wahrscheinlich mit am meisten zitierte Sinnspruch zum Thema Zeit geht ungefähr so: Wenn mich niemand fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es. Wenn mich aber jemand danach fragt, dann weiß ich es nicht. Allein ich glaub ihm das nicht, dass er nicht mehr weiß, was die Zeit ist, wenn er danach gefragt wird. Er war nämlich schon ein ausgesprochen intelligentes Kirchenväterchen. Er hat zum Beispiel die Frage beantwortet: Was war vor der Schöpfung und warum hat Gott geschaffen? Hat er sich etwa gelangweilt? Des Kirchenvaters kluge Antwort lautete: Gott hat sich nicht gelangweilt vor der Schöpfung, weil er mit der Welt auch die Zeit erst erschaffen hat. Das ist schon ziemlich genial. Das entspricht fast exakt den Aussagen aus der modernen Physik, dass mit dem Urknall auch die Zeit erst entstanden ist. Der Typ soll mir bloß wegbleiben mit seiner Behauptung. Wenn ihm jemand nach der Zeit fragen würde, dann wisse er es nicht. Mit der Entwicklung des Christentums wird die alte zyklische Zeitvorstellung mehr und mehr durch eine neue, pfeilförmige ersetzt, heißt es oft. Das entbehrt ja auch durchaus nicht einer Logik. Im Christentum ist das Leben nur eine vorübergehende Phase und man lebt in Erwartung auf etwas Zukünftiges, auf den jüngsten Tag, auf das jüngste Gericht. Im frühen Mittelalter ist es die allgemeine Überzeugung, dass die Erde ein paar tausend Jahre alt ist und das jüngste Gericht stünde in Kürze bevor. Eschatologische Zeit, ausgerichtet auf einen fundamentalen Umbruch. Normalerweise sollte man denken, dass der Zeitpfeil dann auch schon bei der älteren eschatologischen Religion, beim Judentum, so einen Bedeutungszuwachs hätte bekommen müssen. Und auch beim später hinzugekommenen Islam. Aber die Dominanz der pfeilförmigen Zeit wird immer hauptsächlich dem Christentum zugesprochen. Im Grunde bewegt sich ja der Zeitpfeil im Christentum zwischen zwei herausragenden Ereignissen, von der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht. Zwischen diesen beiden Punkten wäre der Zeitpfeil zu denken, der das alte zyklische Zeitverständnis abgelöst hat. Das Fortschreiten in die Zukunft der Menschheit ist also das Bild, wie es oft heißt, das hauptsächlich mit verursacht durch das Christentum das alte zyklische Zeitverständnis ablöst. Die christliche Mystik im Mittelalter. Damit tue ich mich als überzeugter Atheist naturgemäß schwer, aber es stimmt schon. Man kann diese besonderen Arten von Zeit erleben in einer Philosophiegeschichte der Zeit, besonders wenn man damit auch den Anspruch hat, allen, auch den außereuropäischen Zeitverständnissen gerecht zu werden, nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Bei Hildegard von Bingen ist das dann also eine religiös inspirierte Ekstase und sie beschreibt tatsächlich, so gut es geht, was ihr da widerfahren ist. Aber letztendlich gibt es dafür keine Worte. Wir kennen so etwas auch aus vielen anderen Bereichen. Das Herausfallen aus der Zeit, in der Meditation, in der Trance oder unter Drogeneinfluss oder auch unter extremem Stress, bei Unfällen etwa, laufen die Vorgänge wie in Zeitlupe. Auch von Flow-Erlebnissen im Sport wird von solchen extremen Zeitdehnungserlebnissen berichtet. Der Flow im Sport oder auch verschiedene Erlebnisse des Herausfallens aus der Zeit oder des ekstatischen Erlebens von Ewigkeit unter Drogeneinfluss sind sogar schon relativ gut untersucht und dokumentiert. Aber aus der rationalistischen Weltsicht ist das natürlich alles nur subjektivistische Spinnerei. In einem Sammelband klassischer mystischer Texte fand ich ein Kapitel aus Musils Mann ohne Eigenschaften quasi als Vorwort abgedruckt. Der Protagonist Ulrich unterhält sich da mit seiner Schwester über mystische Erfahrungen. Da geht es also zuerst um die Schwierigkeiten, für solche zeitlosen Ausnahmeerlebnisse überhaupt Worte zu finden. Und dann machen sich die beiden sehr darüber lustig, wie dann meistens hinterher diesen außergewöhnlichen Erlebnisse ein ganz alltäglicher, tieferer Sinn aufgepfropft wird, wie dann zum Beispiel christlich inspirierte Ekstatiker ihre Erlebnisse mit den tumbesten theologischen Schulweisheiten abgleichen und sie in diesem Sinne kommentieren. Der Meister Eckhart macht es genauso, sein eigenes ekstatisches Erlebnis immer gleich hübsch einpassen in die Form theologischer Katheterweisheiten. Aber gehen wir jetzt zur Philosophiegeschichte der Zeit, Abteilung rationalistisches, naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild. René Descartes Ich denke, also bin ich. Zeit, Bewegung, die ganze äußere Welt kann vielleicht vorgespiegelt und eine Illusion sein, aber eines weiß ich sicher, ich denke, also bin ich. Seine Suche nach philosophischer Gewissheit hat ihn zu einer radikalen Spaltung getrieben. Hier bin ich, ein Subjekt und Individuum, alles außerhalb von mir, die äußere Welt ist vorerst noch unbestimmt. Vielleicht gaukelt mir nur ein Dämon das alles vor, aber es liegt dann auch nahe, diese äußere Welt weiter zu untersuchen. Zuvor war der Einzelne Teil der Natur und der Gesellschaft. Mit Descartes stellt er sich sozusagen außerhalb der Natur und wird ihr Beobachter. Das ist die oder eine wesentliche Geburtsstunde des naturwissenschaftlichen Weltbilds. Die Naturgesetze werden entdeckt. Die Natur wird zuerst zum Buch, in dem gelesen werden kann, und die Welt wird dann immer mehr zur Uhr, zur mechanischen Maschine, die sich nach mathematisch-naturwissenschaftlichen Gesetzen bewegt. Auch die menschlichen Gesellschaften werden in den aufkommenden Sozialwissenschaften dann so angesehen wie mechanische Gesellschaften, wie mechanische Maschinen, die sich nach gewissen wissenschaftlichen Gesetzen bewegen. Und schließlich wird auch der einzelne Mensch als Maschine angesehen, der sich wie ein Uhrwerk nach wissenschaftlichen Gesetzen bewegt. Das ganze Weltall funktioniert wie eine gigantische Uhr. Isaac Newton liefert dann in seiner Philosophiae Naturalis Principia Mathematica einen ersten anscheinend vollständigen Formelapparat zur objektiven mathematisch-naturwissenschaftlichen Untersuchung der Außenwelt. Die Zeit kommt darin vor als Faktor t in den Formeln und verfließt gleichmäßig und überall ohne Beeinflussung durch einen äußeren Gegenstand. Kant führt Descartes erkenntnistheoretisches Projekt weiter. Erkenntnistheorie geht bei Kant so, die äußere Welt wird behelfs unserer Sinnesorgane wahrgenommen und vor allem durch die Sprache bilden wir sinnvolle Begriffe und verknüpfen sie in unserem Hirn nach mehr oder weniger logischen Regeln. Alles was ist, aber was ist bei Kant nun die Zeit? Raum und Zeit sind die beiden ursprünglichen Formen der Anschauung, a priori. Wir brauchen sie vor dem Denken, a priori, sonst könnten wir unsere Sinneseindrücke nicht sinnvoll ordnen in unserem Hirn. Das funktioniert aber auf zweierlei Weise. Die Eins in der Klammer hier deutet es an. Was in dieser ersten Form im Text steht, kann man aber auch in einfacher Sprache so formulieren. Durch die Zeit verhindert die Natur, dass alles auf einmal geschieht. Und die zweite Form wird bei Kant so beschrieben, auch wieder ziemlich kompliziert. Ich versuche es einfacher zu erklären, und zwar gehen wir nochmal zurück und zum anderen, a priori, zum Raum. Ein Kleinkind schaut an die Decke. Es liegt in einem Gitterbett und bekommt vielleicht mit, dass wenn es das eine Auge zuhält, dass ein Gitterstab plötzlich verschwindet und wenn es das andere Auge zuhält, verschwindet der andere. Das sind unmittelbare räumliche Erfahrungen, die so ähnlich jeder kleine Mensch macht. Den Raum erfahren und kennenlernen, das ist kulturunabhängig, eine menschliche Konstante. Weil wir als Kleinkinder den Raum und die Zeit erlernt, erfahren haben, können wir dann zum Beispiel Frisbee spielen. Ich meine jetzt nicht die Wurftechnik, aber die schiere Rechenleistung auf der Fängerseite. Wenn der Frisbee in einen Bogen geworfen wird, um auszurechnen, wo er ankommen wird, ist schon einigermaßen enorm. Von weit komplexeren Situationen wie in einem Fußballspiel mal ganz zu schweigen. Andererseits, das kann auch jeder Hund. Diese a priori von Raum und Zeit sind in der einen Variante ganz banale Basics. Und dann kommt eben noch eine zweite Form des A prioris der Zeit hinzu. Wenn das Kind sprechen lernt oder zum Beispiel die Uhr lesen lernt, dann folgt daraus eine bewusste Kategorie von Zeit. Und auch die erste unbewusste Zeiterfahrung kann später bewusst analysiert werden. Und wenn man dann die Sprache gelernt hat und einen bestimmten Begriff von Zeit hat, und der ist dann keine allgemeinmenschliche Konstante mehr, der hängt dann von der Kultur ab, von der Struktur der Sprache und ob es Uhren gibt in der Kultur oder nicht. Wenn man dann also auf diese oder jene Weise einen Begriff von Zeit ausgebildet hat, dann kann man sich eine Welt, in der es keine Zeit gibt, gar nicht mehr vorstellen. Ebenso beim Raum. Das wäre dann also das zweite A priori der Zeit. Das erste, ein ganz unmittelbares Erlernen von Raum und Zeit. Das zweite, A priori der Zeit, ohne dass wir nicht denken könnten, ist das, nachdem wir uns einen bestimmten Begriff von Zeit gemacht haben. Womit wir bei der Sprachkritik und Sprachphilosophie wären. Die Sprache präformiert das Denken. Sprachkritik. Fritz Mautner würde meinen Vortrag hier beiwohnen, hinweisen auf die zeitliche Beugung der Verben und wie subtil und vielschichtig das ist, was einem da mit der Muttersprache in Leib und Seele eingeschrieben wird. Vielschichtig heißt, dass es ja keineswegs strikt logisch ist, wie ich meine Verben zeitlich beuge. Mal kann ich sagen, Aristoteles denkt, dann wieder Platon hat proklamiert. Aber auch die Hauptwörter haben nach Mautner, besonders auch in einer Diskussion über Zeit, dermaßen vielschichtig mit Untertönen und Nebenbedeutungen versehen, dass eine logisch eindeutige Diskussion eigentlich ausgeschlossen ist. Zuerst die Sprache, sagt Mautner. Sie gehorcht höheren Gesetzen. Danach kann man dann vielleicht auch irgendwann über Zeit reden. Ähnlich ist es bei Wittgenstein in seinem berühmt-berüchtigten Tractatus Logico-Philosophicus von 1918 versucht er ja strikt logisch von einigen wenigen Grundannahmen ausgehend auszuformulieren, was wir von der Welt strikt logisch gedacht wissen können. Daneben gibt es noch Gespürtes, aber darüber lässt sich nicht logisch sinnvoll diskutieren. Auch die Zeit gehört für ihn dazu und fällt unter den berühmten Schlusssatz, worüber man nicht, Klammer auf, logisch sinnvoll, Klammer zu, reden kann, davon soll man schweigen. Die andere sprachphilosophische Diskussion der Zeit ist die ethnologisch-anthropologische. Seit Humboldts Forschungen zur Struktur der Sprache ist klar, wie unterschiedlich die Weltbilder und besonders auch die Zeitvorstellungen sein können. In manchen Sprachen wird überhaupt nicht zeitlich gebeugt, in anderen ändern sich die Hauptwörter, wenn von der Vergangenheit die Rede ist. In wieder anderen ist die Vergangenheit in der Grammatik identisch mit dem Futur und so weiter. Es gibt da fast nichts, was es nicht gibt. Benjamin Lee Whorf ist dann der Klassiker, der unserer Wissenschaft die Rute ins Fenster stellt. Meist im Englischen verfasst oder allgemeiner aus der indogermanischen Sprachfamilie stammend, sei sich die Wissenschaft, die ja einen Allgemeinvertretungsanspruch über die ganze Welt hat, nicht einmal der Beschränkungen bewusst, die durch die verwendete Sprache entstehen. Von all den Wissensschätzen ganz abgesehen, die der Wissenschaft völlig entgehen, weil sie sich gegenüber anderen Sprachlogiken absolut blind und arrogant erweist. Kurz noch zur Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. Als Neukantianer verlegt er dann den Akzent auf die Gedankenleistung, die darin liegt, dass wir nicht nur Oberbegriffe bilden können wie Baum für alle möglichen Bäume, die ja sehr unterschiedlich sein können, sondern auch abstrakte Begriffe wie Liebe, Zukunft, Zeit, die man ja alle nicht sehen kann. Weiterhin will er neben dem grundlegenden Symbolsystem der Sprachen, auch andere als prinzipiell gleichwertige menschliche Gedankenleistungen gewürdigt sehen. Die Vertrauten wie Naturwissenschaft, Rechtsprechung oder Kunst sind für ihn Symbolsysteme, aber auch die weniger respektierten wie die Religionen mit ihren Schöpfungsmythen und eigenen Welterklärungen. Den muss ich noch rausschmeißen. Hegels Geschichtsphilosophie. Aus der Konfrontation der Gegensätze erwächst das Neue. These, Antithese, Synthese. Bei Hegel ist die Synthese der sogenannte Weltgeist, der dann das Neue in die Geschichte bringt. Manchmal kann er auch in menschlicher Gestalt das Neue in die Geschichte bringen, hoch zu Ross, in der Gestalt von Napoleon zum Beispiel. Naja, und dann kommt natürlich Marx daher, macht dem hegelschen idealistischen Weltgeist in der Geschichtsphilosophie den Garaus. Die Geschichte ist für Marx eine Abfolge von Klassenkämpfen und philosophiekritisch. Fügt er auch allem, was wir hier treiben, dem, was ich hier über Zeit erzähle und auch dem, was ihr euch dazu denken mögt, als Erkenntnis dazu, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Die gesellschaftliche Entwicklung und unsere Stellung in der Gesellschaft legen fest oder bestimmen mit, was wir uns hier für hochtrabende Gedanken über Zeit zum Beispiel machen. Marx' größte Leistung allerdings sind die ökonomischen Analysen. Es geht da direkt um unser Thema, es geht direkt um Zeit, um Arbeitszeit. Was ist der Wert einer Ware? Was ist ihr Preis? Er errechnet sich aus der Arbeitszeit, die in ihr steckt. Aber erst danach kommt dann auch noch das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Aber das ist hier ja kein Marx-Referat, drum nur im Stichpunkten, möglichst kurz. Die Arbeitskraft ist auch eine Ware. Ihr Preis ist ebenfalls die Arbeitszeit, die in ihr steckt. Also das, was nötig ist, damit der Arbeiter auch am nächsten Tag wieder antanzen kann. Ein Arbeiter kostet also zum Beispiel 100 Euro am Tag, kann aber Waren für 130 Euro produzieren. Das und nur das ist der Mehrwert. Wenn man Mehrwert einstreicht, also andere Leute für sich arbeiten lässt, und nur dann wird man immer reicher. Und um noch reicher zu werden, muss man das meiste wieder investieren, in bessere Maschinen etc., sonst gewinnt die Konkurrenz die Oberhand und man selbst geht irgendwann pleite und wird selber arm. Das ist der Zwang zum Wachstum, der uns so viele Probleme bereitet auf der Welt. Von Marx entdeckt und analysiert in ganz kurzen Worten. Was gibt es sonst noch an Philosophie der Zeit? Phänomenologie. Husserl, er hat es zu einem eigenen Bestandteil in meiner Installation geschafft. Das Jetzt ist laut Husserl nicht nur die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern trägt die Vergangenheit und Zukunft auch in sich. Wobei die Erinnerung an die Vergangenheit verblasst und immer weniger wird, je weiter sie zurückliegt, und die Prognosen der Zukunft und die Hoffnungen und Erwartungen werden um desto vager, ungenauer, verwaschener, je weiter wir in die Zukunft vorausschauen. Man kennt das aus den Wettervorhersagen. Henri Bergson, eine tragische Figur. Aber er wird immer wieder neu entdeckt und aufs Podest gestellt. Er wendet sich gegen die abgezählte, naturwissenschaftlich behandelte Zeit. Statt dieser quantitativen Zeit möchte er Zeit qualitativ erleben. Seine Durée, mit Dauer nur unzulänglich ins Deutsche zu übersetzen, ist etwas ganz Besonderes. Sie ist vor allem nicht, was er jeder quantitativen Zeit zum Vorwurf macht, mit dem Raum verkoppelt. Die Ursünde nach Bergson ist das, was man überall hier in meiner Installation sieht. Verschiedene Bilder von Zeit, aber alle räumlich dargestellt, mit dem Raum verkoppelt. Das könnte immer nur statische Zustände wiedergeben, sagt Bergson, und nie einen Wandel, nie einen Prozess. Das Tragische an ihm: Zeit soll man nicht mit dem Raum verknüpfen, proklamiert Bergson genau ein Jahr, bevor Einstein mit der vierdimensionalen Raumzeit berühmt wird. Sie haben sich auch einmal bei einem philosophischen Kongress getroffen. Bergson musste Einsteins Thesen, also genau die Verkoppelung von Raum und Zeit, die Berechtigung zugestehen, aber weshalb er trotzdem immer wieder zu Ehren kommt, ist halt seine ekstatisch erlebte, seine ganz und gar unräumliche, die besondere Durée, diese ganz besondere Zeit. Bleibt fast nur noch der allergrößte Philosophieprofessor in Nazi-Deutschland. Für ihn gibt es drei Formen der Ausprägung in der Zeit. Die vulgäre Zeit der Uhren, die äußere gesellschaftliche Zeit der Kompromisse und das je meinige, nur mir selbst gehörende, das ganz Besondere, das Sein zum Tode. Zieht Heidegger seinen meisten ideologischen Profit daraus, dass die eigene Endlichkeit ja tatsächlich eines der großen Probleme im Leben jedes Menschen ist. Aber philosophische Probleme sind dadurch philosophische Probleme, dass sie nicht mal eben zu lösen sind. Es ist keine Lösung, den eigenen Tod dadurch in den Griff zu bekommen, dass man ihn heroisiert. Die eigene Endlichkeit kurz zu schließen mit einer, Klammer zu, Apokalypse, mit einem Ende der Geschichte, mit einem Ende der Welt, das passt ganz gut zur Nazi-Ideologie. Da kann man schon leicht der bedeutendste Philosoph Nazi-Deutschlands werden. Wenn, dann gibt es doch im menschlichen Leben die zwei großen Fragen und Probleme. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Geburt und Tod sind zwei große Rätsel. Einseitig auf den Tod zu orientieren, macht auch logisch keinen Sinn. In der französischen Variante der Existenzialphilosophie gibt es diese große Ausrichtung auf den eigenen Tod nicht. Da sind wir geworfen in die Zeit und zur Freiheit verdammt. Dem kann ich schon auch einiges abgewinnen. Und so leben wir also, schlage ich zum Abschluss noch einmal vor, in einer Zeit und einem Rhythmus, der regenerative Aspekte enthält, wie die Abfolge der Generationen, was auch die eigene Endlichkeit sicher übersteigt, und Elemente der Entwicklung und des Fortschritts. Pfeil und Kreis zusammengedacht in einer Spirale, von der wir außerdem noch sicher wissen können, die Zeit der Menschen, die heutige Zeit der Menschen, wird sich irgendwann sicher ändern, früher oder später, so oder so.